berühmten Spruch aus Johannes 10. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Den Gottesdienst heute leitet Pastor Edzard van der Leyen aus Wena. Und an der Orgel begleiten uns Dirk Basner, Friedrich Engelke und Landeskirchenmusikdirektor Winfried Dahlke aus Leer. Diese sind im Rahmen der kirchenmusikalischen Fortbildung in Flensburg sind die heute hier. Schönen Dank. Folgendes ist der Gemeinde mitzuteilen. Die heutige Türkollekt ist bestimmt für den Lorschen Keller. Wir freuen uns, dass sich Fennan Hüsken und Guido Ahrens bereit erklärt haben, als Älteste bzw. Diakon im Kirchenrat mitzuwirken. Die Wahl soll am 3. Mai in einer Gemeindeversammlung nach dem Gottesdienst stattfinden. Am Mittwoch trifft sich die Jungschar um 16.15 Uhr im altreformierten Gemeindehaus. Am Samstag ist der Kinderbibeltag von 14 bis 18 Uhr im reformierten Gemeindehaus. Am nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Familiengottesdienst in der reformierten Kirche unter Leitung der Jugendreferentin und des Kindergottesdienstteams. Die Türkollekt ist dann bestimmt für die ökumenische Kindergottesdienstarbeit in Laa. Am Freitag, am vergangenen Freitag, wurde Jan Strube hier in Laa beerdigt. Am Donnerstag verstarb Zweitin Meier Gerd im Alter von 95 Jahren. Am Mittwoch um 14 Uhr wird die Beerdigung stattfinden. In der Fürbitte gedenken wir der Trauerfamilien. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Begrüßung. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich lade alle ein zu einem persönlichen stillen Gebet, in dem wir um einen gesegneten Gottesdienst bitten können. Und wir bekennen, dass unsere Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig treu ist und der nie aufgibt die Werke seiner Hände. Amen. Mit den drei Strophen vom Lied 609. 609, die Strophen 1 bis 3. Herr, du treuer und heiliger Gott und Vater in Jesus. Du stellst uns in Jesus, den guten Hirten unserer Seele, an die Seite. Weil du weißt, dass unsere Seele im wilden Sturm der Gefühle zerzaust und voller Unruhe sucht. Sucht nach Geborgenheit und Zuspruch. Unsere Seele sucht. Wir sehnen uns danach, uns fallen lassen zu können und uns bergen zu dürfen. Denn uns reibt so viel auf. Wir verlieren uns schnell im Gestrüpp unserer Zeit. Kämpfen schnell mit Problemen. Stehen schnell großen Herausforderungen gegenüber. Werden schnell verunsichert durch unseren Alltag. Werden schnell verletzt oder geschockt und aus der Bahn geworfen. Kommen so schnell auf Gedanken, die nicht gut tun. Sind so schnell in einem Gerede, das leer ist. In einem Handeln, das dich nicht im Blick hat. Sind so schnell auf Wegen, auf denen wir einander nicht gut tun. Wir sind so schnell in einer Spur durch dunkle Täler, in denen kein Licht mehr ist. Bitte vergib uns, Vater, wo du nicht im Blick bist, wo wir nicht zu dir blicken, wo wir auf anderes blicken und von dir wegkommen. Vergib, wo Misstrauen und nicht Vertrauen zu dir unseren Weg prägt. Nimm fort, was zwischen uns und dir steht. Lass da nicht stehen bleiben, sondern hilf du uns im Gestrüpp. Erbarme dich, unser. Führ uns auf den Weg mit dir. Denn nur so kommen wir auf grüne Weide. Nur so finden wir frisches Wasser. Nur so gelangen wir zum gedeckten Tisch, an dem wir gestärkt werden. Das schenke uns, guter Hirte, auch jetzt, um deiner Liebe willen. Amen. Gottes Gnade wird uns zugesagt in dem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Philippi schreibt. Mein Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Er wird euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Gnade, seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Deshalb hören wir nun als Weisung den Psalm 23. Anschließend singen wir vom Gesangbuchlied 288 die Strophen 1 bis 3 und 6 und 7.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Thank you.
Lass uns beten um die Kraft des Heiligen Geistes. Herr Jesus Christus, durch deine Kraft erkennen wir, wir sind große Sünder, aber du bist der große Heiland. Du bist der gute Hirte, der sich total, restlos, bedingungslos, aus voller Liebe für uns einsetzt. Du bist der treue Hirte, der uns nicht im Stich lässt. Du bist der einzigartige Hirte, der unseren Mangel ausfüllt, damit wir Leben finden. Lass uns das jetzt von Neuem erfahren. Lass uns jetzt von Neuem erfahren, dass du uns deine Herrlichkeit zeigst, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du deinen Geist ausgießt, dass du bei uns mit der Kraft deines Wortes das Vertrauen auf dich wirkst, in deiner gnädigen Macht unsere verwilderten Herzen pflegst und in deiner mächtigen Gnade uns in ein Leben mit dir als Mittelpunkt hineinnimmst, dass du dich selbst als Mittelpunkt zeigst, damit wir uns als deine Meisterwerke verstehen und wir als Menschen leben, die du zum Segen setzt, zum Lob deiner Herrlichkeit. Dir sei Ehre durch den Heiligen Geist. Amen. Wir schlagen die Heilige Schrift zur Lesung auf und hören einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Johannes 10, Verse 11 bis 16. Zur Predigt singen wir die drei Strophen vom Gesangbuchlied 612.
Das Gleichnis vom guten Hirten. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld. Und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die, die zu mir gehören. Und die zu mir gehören, kennen mich. Genauso kennt mich der Vater. Und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen. Und sie werden auch meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein. Und einen Hirten haben. Amen.
Nach der Predigt singen wir das Lied 209, die vier Strophen. Grundlage der Predigt ist 1. Petrus 2, die Verse 21, der zweite Teil, also 21 Teil B bis 25 nach der Basisbibel. Der Text ist für heute vorgeschlagen, weil wir heute den sogenannten Hirtensonntag haben. Christus hat für euch gelitten. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünden begangen und keine Lüge kam aus seinem Mund. Er wurde beschimpft, aber er gab es nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Vielmehr übergab er seine Sache dem gerechten Richter. Christus selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu eurem Hirten, der euch beschützt. Liebe Gemeinde, die Kunst der Erziehung ist, das richtige Maß finden. Denn dir tut es nicht gut, wenn du vernachlässigt wirst. Dir hilft es nicht, wenn sich niemand um dich kümmert. Dir schadet, wenn du links liegen gelassen wirst. Es gibt aber auch das andere, das Gegenteil. Und das ist ebenso ein Problem. Dir tut es überhaupt nicht gut, wenn du überbehütet wirst. Dir hilft es nicht, wenn du das Gefühl hast, bemuttert zu werden. Dir schadet, wenn du Klammern erlebst. Wenn du erlebst, dass andere nicht loslassen können. Wenn du erfährst, dass andere dir nicht vertrauen. Dir nichts zutrauen. Die Kunst der Erziehung ist, das richtige Maß finden. Denn das richtige Maß, das vermittelt dir etwas, was für deine Entwicklung, was für deine Charakterbildung, was für deinen Lebensweg ganz wichtig ist. Das richtige Maß vermittelt dir das Gefühl, Rückhalt zu haben. Das richtige Maß vermittelt dir das Gefühl, dich geborgen zu wissen. Das richtige Maß vermittelt dir das Gefühl, Wertschätzung zu erfahren, Anerkennung, Annahme, Akzeptanz, Interesse, Verständnis und Begleitung, die stärkt. Ganz wichtig ist das alles, damit wir alle lernen, im Leben zurechtzukommen, auf eigenen Füßen zu stehen, eigenständig zu leben, mit Rückgrat. Beispiel: Wenn jemand 13 oder 14 ist, müsste man normalerweise groß genug sein, dass Eltern nicht mehr für einen die Sporttasche packen und diese auf den Sportplatz tragen. Aber steht ein wichtiges Spiel an, dann wird es einem gut tun, wenn Eltern am Spielfeld stehen und mit der Mannschaft ihres Kindes Erfolge bejubeln und Niederlagen betrauern. Oder Stück für Stück werden die Ausgehzeiten, die die Eltern zugestehen, länger. Nicht ganz so einfach für einen, wenn man dann als junger Mensch wesentlich später nach Hause kommt als abgesprochen und die Eltern vor Sorge noch wach geblieben sind und einen zur Rede stellen. Warum man nicht angerufen hat, warum man sich nicht gemeldet hat, warum man nicht zurückgerufen hat, warum man die Eltern im Unklaren gelassen hat. Aber ganz anders ist es für einen, wenn man erst einmal in den Arm genommen wird. Und wenn dann, egal was vorher war, und wenn dann über die berechtigten Sorgen später, im Laufe des Tages, gesprochen wird, in Ruhe. Oder wenn man eines Nachts total verheult nach Hause kommt, weil der Freund bzw. die Freundin heute mit einem Schluss gemacht hat Und dann ist es wunderbar, wenn Mama da ist, dich in die Arme nimmt, nichts sagt, nichts fragt, mitweint und erst einmal einen Kakao kocht. Wie früher, wenn man sich als Kleinkind die Knie aufgeschlagen hatte. Die Kunst der Erziehung ist das richtige Maß finden. Das richtige Maß zwischen Geborgenheit geben und Freiheit schenken. Geborgenheit geben und Freiheit schenken. Hier das richtige Maß finden, das heißt gut behüten. Am Ende, das heißt irgendwann, da werden alle Eltern ihre Kinder ins Leben ziehen lassen müssen. Und auch dann tut es gut, als Eltern die Kinder Jesus hinzulegen, die Kinder Jesus anzuvertrauen und sich daran zu halten, unser Kind geht mit Gottes Zuwendung, mit Gottes Liebe, mit Gottes Fürsorge, eben gut behütet. Und damit sind wir mittendrin in unserem Predigtwort, einem Wort, das genau das beschreibt, der das tut, gut behüten, der das richtige Maß hat zwischen Geborgenheit geben und Freiheit schenken. Unser Problem ist, wir kippen ganz schnell weg, entweder zur einen Seite oder aber zur anderen Seite. Vernachlässigen die, die uns anvertraut sind, oder klammern uns an sie. Unser Predigtwort ist der frohen Überzeugung, Jesus vernachlässigt seine Leute nicht. Und Jesus klammert auch nicht. Er macht nichts falsch. Er macht das richtig. Er macht das gut. Er ist guter Hirte seiner Leute. Dass wir das immer so empfinden, das behauptet der erste Petrusbrief nicht. Empfinden können wir das auch mal ganz anders. Das, was Jesus tut und lässt. Eine engagierte Christin, Mutter von zwei Söhnen, die Flügge werden, fest beheimatet in ihrer Kirchengemeinde, klagt ihr Leid. Seitdem vor einigen Jahren der beste Freund meines Ältesten ums Leben gekommen ist, kommt er nicht mehr in die Kirche und hat große Schwierigkeiten mit dem Glauben. Ich bin ja froh, sagt sie, ich bin ja froh, dass er noch nicht aus der Kirche ausgetreten ist. Er war früher doch so engagiert in der kirchlichen Jugendarbeit. Weil mir der Glaube und die Gemeinde so wichtig sind, tut mir das schon weh, kommt es aus der Mutter heraus. Die Geschichte eines jungen Glaubens, der zu zerbrechen droht. Da fühle ich mit. Der Schmerz und die Zweifel des älteren Sohnes gehen mir nahe. Genauso wie das Leiden und das Mitleiden seiner Mutter. Was bisher galt, gerät ins Schwimmen. Was bislang feststand, fängt an zu wackeln. Was sonst den Wellen trotzte, beginnt zu sinken. Der gute Hirte wird zum Trugbild. Das Leitbild dieses Sonntags, der gute Hirte. Eine Idylle steht mir vor Augen. Hirten, die unter Bäumen lieblich Flöte spielen und mit den Hirtinnen schäkern. Ein beliebtes Motiv der Künstler und Dichter. Die Wirklichkeit aber sieht schon damals ganz anders aus. Ihre Arbeit seinerzeit ist hart. Ihr Alltag ist rau. Ihr Leben im kargen Land Israel ist anstrengend, denn die Existenzgröße, Nöte sind groß. Da sind die Sorgen um Wasser, da sind die Sorgen um Weideplätze, da sind die Sorgen um die Gefahren für die Herde, Krankheit, Diebstahl, Trockenheit, Raubtiere. Und dazu kommt noch eins: Schafe haben keinen Orientierungssinn. Entfernt sich einer in freier Wildbahn, entfernt sich dort ein Schaf von der Herde, verliert es die Herde, kommt es von der Herde weg, so ist das eine Katastrophe. Es verirrt sich. Verliert es den Anschluss, so ist es so gut wie verloren. Schafe haben keinen Orientierungssinn. Sie können sich nicht selbst helfen. Sie tun etwas Eigenartiges. Sie gehen einfach immer weiter. Sie halten nicht an, um sich zu orientieren. Sie gucken nicht, um den Weg zu suchen. Sie laufen einfach immer weiter. Und so laufen sie ins Verderben. Sie verheddern sich im Gestrüpp. Sie brechen sich ein Bein oder bleiben irgendwann liegen, weil sie total erschöpft sind. Was ein Schaf macht, wenn es die Herde verliert, ist völlig sinnlos und ziellos. Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir ein Gedanke in den Sinn. Du blödes, dummes Schaf. Und ich könnte über das arme Tier lachen. Aber dann höre und lese ich, ihr hattet euch verirrt wie Schafe. Ihr wart wie die irrenden Schafe. Und mir bleibt das Lachen im Halse stecken. Ich erkenne mich wieder in diesem Tier mit seinem Trieb, einfach immer weiter zu gehen. Ich erkenne mich wieder in diesem Zwang, Dinge zu tun. Ich entdecke uns in diesem Streben, Dinge einfach weiterzumachen, auch wenn sie noch so planlos sind. Nicht stehen zu bleiben, nicht innezuhalten, nicht nachzudenken. Einfach immer weitergehen. Der Weg wird schon irgendwo hinführen. Ich sehe plötzlich, wie hohl vieles in unserer Geschäftigkeit ist. Ich sehe, wie viel uns davon ablenken soll, dass wir keine Ahnung haben, wohin es geht. Ja, ich sehe, dass wir uns oft nicht einmal die Zeit nehmen, nach dem Wohin, nach dem Ziel, nach der Richtung zu fragen. Ich spüre, wie die Angst nach mir greift, dass letztlich doch alles sinnlos ist. Dass alles Reden von einem guten Weg ein billiger Trost sein könnte. Ich erkenne, wie uns die Sehnsucht treibt, anerkannt zu werden, Geborgenheit zu finden, die wir versuchen, den anderen zur Seite zu drücken, manchmal auch mit Gewalt, um besser dazustehen. Ich erkenne, wie ruhelos wir sind, weil wir für diese Anerkennung mehr und mehr einsetzen müssen. Wie wir dem einen lösenden Wort nachjagen, ja, du darfst leben. Und was wir hören, ist oft nur immer weiter, immer mehr, immer schneller. Nicht aufhören, nicht aufgeben, nicht schlapp machen. Der Zusammenbruch ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich an Jesus sehe, so soll Leben nicht sein. Dafür steht Jesus ein. Deshalb stellt er sich uns als guter Hirte vor. Unserem Leben will er Sinn und Richtung geben, dass wir eben nicht ins Leere laufen und irgendwann zusammenbrechen. Unser Leben ans gute Ziel führen will er. Dazu geht er bis zum Äußersten, bis zur Selbstaufgabe, bis zum Einsatz seines Lebens am Kreuz. Alles, was Leben zerstört, was uns daran hindert, zu sein, wie Gott es wollte, er kriegt es ab. Aber selbst tut er nichts, was Leben zerstört. Diese Macht, die uns antreibt, loszugehen und Gott dabei zu vergessen, er spürt diese Macht. Aber er vergisst Gott nicht. Diese Macht, die die Bibel Sünde nennt, diese Macht tobt sich an Jesus aus. Aber er betrübt nicht, er verletzt nicht, er demütigt nicht, er tut kein Unrecht, er nimmt keine Rache. Und so besiegt er diese Macht. So nimmt er dieser Macht die Macht. Als der Sieger tritt er in unser Leben. Und weil er das tut, darf ich leben, darf ich neu anfangen, darf ich mich finden lassen von Jesus, der mein guter Hirte sein will und kann in seinen Fußstapfen gehen. Ursprünglich richtet sich dieser Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief an Sklaven, an Menschen, die sich nicht selbst gehören, die Fremden gehören und die für ihre Besitzer nicht mehr sind als nur eine Sache. Als solche schreibt Petrus, denen man seinerzeit offiziell kein Unrecht antun kann, weil sie keine Rechte haben, die ein Herr töten kann, ohne dass er dafür angeklagt wird. Ja, an Menschen, schreibt Petrus, die offiziell gar nicht als Menschen gelten, die man als Werkzeuge ansieht, als Mittel zum Zweck, völlig vielseitig einsetzbar. Und darum sind sie seinerzeit in der Antike ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und nun lernen viele dieser Leute Christen kennen, hören von Jesus seinen Taten, seinen Worten, seinem Leben, hören, dass er der gute Hirte ist, erleben in Jesus einen, der sie liebt, der sie schätzt, der ihnen Würde gibt, Würde, die sie noch nie kannten. Sprengkraft bedeutet das für die christlichen Gemeinden. Herren und Sklaven in einer Gemeinde, gemeinsam an einem Tisch, gemeinsam beim Abendmahl, mit gleicher Würde. Etwas völlig Neues ist das. Bislang absolut undenkbar. Aber Jesus macht es möglich. Die Frage aber ist, wie sollen sich nun die Sklaven, die Christen geworden sind, verhalten, wenn ihre Herren sie ungerecht behandeln? Sollen sie sich wehren? Sollen sie die Arbeit verweigern? Oder sollen sie sich womöglich mit Gewalt rächen? Petrus zeigt ihnen einen anderen Weg. Folgt Jesu Spuren, rät er. Folgt Jesu Fußstapfen. Nehmt euch an Jesus ein Beispiel. Wäre Petrus einer, der zur Gegenwehr aufruft, dann hätte er ein ganz einfaches Spiel. Einer, der Gewalt predigt, der kann die Stimmung aufheizen, der kann die Leute aufputzen, der kann die Leute aufhetzen, der kann die Leute manipulieren, kann großen Einfluss ausüben. Aber einer, der Liebe predigt, der geht einen ganz anderen Weg. Er verzichtet auf all diese Möglichkeiten. Er geht den untersten Weg. Es ist der einzige Weg, wo man das Böse ins Leere laufen lässt. Denn das Böse rechnet mit allem, nur nicht mit der Liebe, die zum Leiden bereit ist. So hinterlässt Jesus ganz große Fußstapfen. Ganz große, ganz riesengroße. Sind solche Fußstapfen für uns nicht viel zu groß? Trotzdem schreibt Petrus, er hat euch ein Beispiel, ein Vorbild gegeben, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Aber wer passt da schon rein? Doch darum geht es nicht. Wörtlich steht da Schreibvorlage. Jesus hat euch eine Schreibvorlage hinterlassen. Eine gute, saubere Schreibvorlage, damit ihr nun nachschreibt. Die Linien eures Lebens danach ausrichtet. Das neue Leben damit lernt, so wie man eben langsam aber sicher das Schreiben lernt. Die Riesenspuren Jesu sollen keine Angst machen. Sie sollen uns dienlich sein. So wie tiefe Spuren im Schnee. Dort, wo nicht gespurt ist, ist das Gehen im tiefen Schnee ganz schwierig. Tief sinkt man ein, man kommt gar nicht richtig weiter. Viel besser ist es aber, wenn schon Spuren gezogen sind. Und am allerbesten, je größer, desto einfacher. Da, wo große Spuren gelegt sind, da passen meine kleinen Schuhe auch viel besser rein. Riesenspuren können eine Richtung zeigen. Da geht es lang, da finde ich zurecht, da finde ich Hilfe für meine Seele. Verletzlich ist sie, weit mehr als unser Körper. Verletzlicher als irgendetwas sonst, weil man nicht sieht, wie es um unser Inneres bestellt ist. Was da an uns nagt, was wir mitschleppen, oft seit Jahren, und es nirgends abladen können, bis dann der Druck zu groß wird und der leise Schrei zu einem lauten wird. Die Sorge für die Seele ist eine drängende Aufgabe unserer Zeit. und zugleich auch eine verdrängte. Denn wie ja Jesus selbst schon sagt, es ist so leicht passiert und auch so schwer zu halten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber er verliert seine Seele. Wenn wir den ersten Petrusbrief hören, dann merken wir, Seelen waren nie heil. Seelen sind und bleiben verletzlich. Sie brauchen Heilung und Fürsorge. Das ist es, was wir nötig haben, wenn wir gekränkt sind, wenn uns etwas an die Nieren geht, wenn mir etwas auf den Magen schlägt, wenn mir jemand mein Herz bricht oder meine Nieren zerreißen, dann brauche ich Heilung. Sonst hallen die bösen Worte und gemeinen Taten anderer nur wie ein Echo in mir wider. Und die eigenen, die lassen mich auch nicht los. Sie werden zu bösen Geistern, die mir den Schlaf rauben, die an meiner Gesundheit nagen, die mich in Selbstgesprächen immer wieder nachspielen lassen, was mir widerfahren ist. In der Spur Jesu bleiben, das heißt nun aber nicht kuschen, das heißt nicht alles schlucken, das heißt nicht alles einfach akzeptieren. In der Spur des guten Hirten bleiben, da wird man Unrecht Unrecht nennen. Da wird man für die unterdrückten Partei ergreifen. Da wird man Unrechtsverhältnisse brandmarken. Man wird sagen, dass Sklaverei in jeder Form gegen Gottes Willen ist. Auch eine Arbeit, die Menschen zu modernen Lohnsklaven machen will. Ja, in der Spur des guten Hirten wird man das sagen, dass eine Arbeit, die nur nach Leistung sieht, gegen Gottes Willen ist. Eine Arbeit, die den Menschen als Mittel zum Zweck behandelt und ihm dadurch seiner Würde beraubt. Allerdings, wer den Weg Jesu folgt, der läuft Gefahr, dass er die Gunst der Herrschenden verliert, dass er bedrängt wird, dass er vielleicht auch leiden muss. Nirgends verschweigt Jesus das. Nichts gaukelt er uns vor. Nie verspricht er, dass immer alles einfach, leicht und locker sein wird. Der Glaube an ihn ist kein Wohlfühlglaube. Aber der Glaube trägt. Sein eindrücklichstes Zeugnis ist der 23. Psalm. Gerade dieser Psalm verschweigt nicht die finsteren Täler des Lebens. Auch der erste Petrusbrief stellt das Leid neben das Bild vom guten Hirten. Was soll ich auch mit einem Hirten, der mir vorgaukelt, alles sei in bester Ordnung? Was soll ich mit einem, der nicht mit mir fühlt? Was soll ich mit einem Superheld-Hirten, der unverwundbar über den Dingen thront und die Dinge des Alltags gar nicht kennt? Jesus, der gute Hirte, kennt unseren Alltag. Jesus geht den Verirrten nach. Jesus sucht Verlorene auf. Nie lässt er in seiner Liebe nach. Nie hört seine Liebe auf zu brennen. Immer kommt seine Liebe uns zuvor. Immer ist sie ein Geschenk. Immer ist auf sie Verlass. Am deutlichsten zeigt seine Liebe sich am Kreuz. Denn hier am Kreuz leidet und stirbt Jesus, um uns zu erretten. Hier am Kreuz zeigt er alles, erbringt Jesus selbst, was für unseren Zugang in Gottes Gegenwart nötig ist. Dadurch kann nichts und niemand uns davon abhalten, mit unserem Schöpfer und Erhalter Gemeinschaft zu haben. Dadurch können wir also Kinder Gottes werden, durch das Sterben Jesu und das Vertrauen auf ihn. Deshalb dürfen wir auch unsere Alltagsprobleme mit Jesus besprechen. Denn ein guter Hirte ist Jesus, ein treuer Hirte unserer Seele, ein verlässlicher Hirte an meiner und deiner Seite. Einer, der zu uns hält, einer, der uns aushält, einer, der uns erträgt. Einer, der dafür aufkommt, was ich verbockt habe, wo ich selber nichts wieder gut machen kann, was ich einmal sagte oder tat. Das ist Jesus, der Hirte, dem ich grenzenlos vertrauen kann, dem ich mich restlos überlassen kann, dem ich problemlos meine Wunden, meine Probleme zeigen darf. Der zu mir herabsteigt in die Täler meines Lebens, mit dem ich zusammen wieder aufsteige als Licht, der mich aufrichtet und stärkt, der das richtige Maß hat zwischen Geborgenheit geben und Frieden schenken, der mich gut behütet. Das ist die frohe Botschaft. Bring alles zu Jesus, was zu dir gehört und dich von ihm trennt. Lass dir von ihm geben, was zu ihm gehört und dich mit ihm verbinden. Amen. Psalm 89, Strophe 1. Wir wollen im Glaubensbekenntnis, wenn es uns möglich ist, aufnehmen. Mit der ganzen Christenheit bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Jesus, du Hüter unseres Lebens, den Weg der Liebe gehst du, und deine Liebe siegt, auch als es so aussieht, als sei alles verloren. Alles räumst du aus dem Weg, was dir im Weg steht. Den Hass, die Schranken zwischen Menschen, den Unglauben, die Ungerechtigkeit, den Tod. Du tust es seinerzeit und du tust es immer noch. Danke. Danke für die Würde, die gleiche Würde, mit der du alle Menschen beschenkst. Danke für die Freiheit, die du gibst, und für die Geborgenheit, für die Orientierung, für dein Begleiten durch alle Irrungen und Wirrungen. Hilf uns, uns immer wieder auf dich einzulassen und in deine Spuren zu treten, deinen Fußstapfen zu folgen, dass wir nicht am Leiden, an den Zweifeln, an der Schuld anderer vorbeigehen, sondern dass wir lernen, mitzuleiden, den Zweifel mitzutragen, die Qual der Schuld mitzuempfinden, damit so unter uns lebendig wird, was dein Sieg bedeutet: Vergebung, Freude, neues Leben, Freiheit und Geborgenheit. Herr, erbarme dich. Deiner Obhut befehlen wir heute unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie erfahren, dass du Lebensglück gibst, dass sie lernen, deine Stimme von anderen zu unterscheiden. Deiner Obhut vertrauen wir alle an, die von Menschen unbehütet durchs Leben gehen. Die vernachlässigten Kinder und Jugendlichen, die Mobbingopfer in den Schulen und Betrieben, die Kriminalitätsopfer, denen keiner zur Hilfe gekommen ist. Deiner Obhut befehlen wir die Menschen in der Lebensmitte, die unter dem Alltagstrott und der Last der Verantwortung leiden, und bitten dich, zeige ihnen neue Wege, hilf ihnen zu tragen, was zu schwer ist. Deiner Obhut vertrauen wir die älteren Menschen an, sei du auch im Alter ihr Stecken und Stab. Deiner Obhut befehlen wir alle, die sterben. Schenke ihnen Ruhe und Gewissheit, dass du sie in deinen Frieden geleitest. Deiner Obhut vertrauen wir alle an, die trauern, die Abschied nehmen müssen. Wir denken an die Angehörigen von Bruder Jan Struve und von Schwester Swantin Meyer-Gerd. Tröste sie alle, die Mitglieder der Familie, die Angehörigen. Deine Kraft lindere die Schmerzen. Deine Nähe halte die Familien. Dein Geist leite sie zum Vertrauen auf dich, zum Vertrauen darauf, dass du auch an Tagen die Schmerzen uns nicht verlässt, sondern mitgehst, tröstest und segnest, dass du verbindest, in ein Leben leitest, das dir die Ehre gibt und dass du zum Ziel führst, zu dir in dein Reich. Deiner Obhut vertrauen wir auch die an, auf die sonst keiner Acht hat, die Menschen an den Rändern der Gesellschaft, die ohne Obdach, die Einsamen und Verlassenen, die Unauffälligen und Bescheidenen. Deiner Obhut befehlen wir heute alle an, die auf Zuwendung angewiesen sind, die Kranken, die an der Seele Verletzten, die Opfer von Gewalt und Missbrauch, die durch schwere Lebenssituationen verbittert geworden sind. Herr, erbarme dich. Deiner Obhut befehlen wir auch alle Regierenden und Parlamente an. Führe sie auf rechter Straße, damit sie geleitet werden von Weisheit und Mitgefühl und Wege zum Guten suchen. Lass die von Krieg, Bürgerkrieg und Terror zerrütteten Länder aufatmen und Frieden finden. Jesus, zeige uns, was wir tun können, dass wir Ungutes erkennen, benennen und verändern. Hilf uns, in deiner Fußspur zu leben. Behüte uns, denn deine Allmacht ist der Grund unseres Lebens. Deine Allmacht ist der Trost unseres Lebens. Deine Allmacht ist das Ziel unseres Lebens. Dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir singen vom Psalm 89 die Strophen 5 und 6 und dann sind wir im Anschluss an unseren Gottesdienst, also nach dem Segen, noch ganz herzlich eingeladen, noch einmal auf die Orgel zu lauschen, weil wir ja Herrn Dahlke bei uns haben, unseren Landesmusikdirektor, mit einigen, die Orgel spielen, mit einigen Organisten. Und darum besteht anschließend noch die Möglichkeit, dass wir uns wieder hinsetzen und noch einmal auf die Orgel hören. Euch ein ganz herzliches Dankeschön für das Begleiten unseres Gottesdienstes. Wir gehen unter dem Segen und dem Frieden des Herrn und stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen. Nun singen wir es gemeinsam.
Thank you.